Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
Amen. Gott ist gut und das Leben ist schön. Und wie schön ist es auch, diesen Sonntagmorgen gemeinsam als Familie Gottes zu feiern, unseren Herrn anzubeten. Vielen Dank, Worship-Team, für diese Proklamation am Anfang schon mit euren Liedern. Und Gott wirkt an unseren Herzen. Und ein ganz neuer Dienst ist mir heute Morgen bewusst geworden, nämlich der Kuchenbackdienst. Denn hey, wie wertvoll ist es, dass ihr da mit dran seid, mit dabei seid, eure Gaben einsetzt. Und übrigens, jeden Sonntag ist hier ein Team schon kurz nach 8 hier am Start und kocht den Kaffee und richtet her. Und komm, lass uns auch mal unserem Küchenkaffeedienst einen Applaus geben. Wir sind in der Reihe Leben Plus und ein Gespräch kann dein Leben von jetzt auf nachher verändern. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die hat sich vor 40 Jahren, 1983 zugetragen, und zwei Personen trafen sich. Einer war John Scully, und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Er war CEO von Pepsi und ein junger Unternehmer, der ein aufstrebendes Unternehmen gegründet hatte. Steve Jobs heißt er, und die beiden, die trafen sich, und Steve Jobs wollte John Scully bei sich in seinem Unternehmen haben. Und sie trafen sich über 4 Monate. Und Steve Jobs versuchte alles Mögliche, um diesen CEO von Pepsi, die gerade wirklich eine Erfolgswelle ritten und so sich battelten mit Cola. Und John Scully war ziemlich ein erfolgreicher Manager in seiner Firma. Er versuchte alles, um ihn abzuwerben, und nach 4 Monaten sagte John Scully: Steve, tut mir leid, für mich gibt's nichts Besseres als Pepsi und die Zeit, die ich da gerade habe, und ich bleibe bei Pepsi. Steve Jobs rückte ganz nah zu John, schaute ihm in die Augen und sagte ihm: Mann, willst du dein Leben lang Zuckerwasser verkaufen oder etwas, was unsere Welt verändern kann? Und dieser Satz, der blieb bei John hängen. Es dauerte noch einen Monat, und nach 5 Monaten stand John bei Steve Jobs in der Türe und sagte: Hey Steve, ich bin bereit, bei dir anzufangen. Und eine Erfolgsgeschichte begann. Innerhalb von 10 Jahren krempelte mit John Scully diese Firma ihre Werbung und ihre Marketing und ihr ganzes Auftreten um. Und in 10 Jahren von 500 Millionen Umsatz lief es auf 8 Milliarden Umsatz hin. Ein Gespräch, was viel verändert hat. Eine Begegnung mit Jesus Christus verändert noch viel, viel mehr. Und das ist unser Gebet heute für dich, für dein Leben, für uns alle hier in diesem Raum, für all die Menschen in Crailsheim, in unserem Landkreis, dass diese Begegnung mit Jesus Christus, dass du das erlebst, dieser Gott, der auferstanden ist, der auf dem Thron sitzt, der wiederkommen wird, der unser Retter ist, unser Heiler, unser Befreier ist, dass du eine Begegnung mit ihm hast und anfängst, in dieser lebensverändernden Beziehung unterwegs bist und eine Welt dadurch verändert wurde und wird auch heute noch durch diesen Jesus Christus. Jesus, er hat gesagt in Johannes Kapitel 10, Vers 10, ich bin gekommen. Können wir den Vers haben? Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin gekommen, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Das ist mit Inhalt von diesem Gespräch, das Gott mit jedem Menschen führt und sagt, dafür bin ich gekommen, dass du lebst. Leben tun wir alle, oder? So, du lebst. Unser Du-Leben, das kennen wir alle. Und da drehen wir uns um unsere Ziele, um unsere Wünsche, um unsere Träume. Das ist recht egoistisch, was wir mit unserem Leben irgendwo denken und planen und handeln und machen, daraus machen. Das ist ein Leben, was ziemlich entfremdet ist, anderen Menschen gegenüber, Gott gegenüber ist und wo uns auch oft leer, einfach leer im Leben wiederfindet. Das Du-Leben, das kennen wir alle. Jesus ist nicht gekommen, nur um das Leben zu bringen, sondern Leben, die Fülle. Und deshalb heißt unsere Predigtreihe gerade Leben plus. Leben plus, du lebst, aber es gibt ein Plusleben mit Jesus Christus. Ein Leben in Fülle, in absoluter Fülle. C.K. Chesterton, er hat ein interessantes Zitat mal gebracht. Das Problem mit dem Christentum ist nicht, dass es versucht und für unzureichend befunden wurde, sondern dass es als schwer, schwierig empfunden wurde und unversucht blieb. Es ist eine tiefe Weisheit, die dieser Mann hier zum Ausdruck bringt. Christsein funktioniert nur, dieses Leben plus wirst du nur erleben, wenn du dich wirklich komplett darauf einlässt. Wenn du es wirklich alles auf diese Karte setzt, dann wird dieses Leben plus sich entfalten in dir. Und viele Menschen lassen es einfach unversucht. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da und denkst, ja, Leben plus, also ich kenne Jesus, ich kenne die Bibel jetzt schon viele Jahre. Wir wollen dir dieses Leben plus ganz neu vor Augen führen mit unserer Predigtserie. Und es geht um Jüngerschaft, es geht um Nachfolge. Ein Leben plus Jesus, mit ihm unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen, an ihm dran zu sein. Und was bedeutet eigentlich Nachfolge? Was heißt dieses Leben plus? Dieses Leben plus bedeutet, dass unser Leben sich um Jesus Christus dreht. Ich möchte einen Bibelvers sagen, was Jesus in Johannes Kapitel 14 uns mitgegeben hat. Und das sagt Jesus, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Und in diesem Vers, da steckt die ganze Herausforderung von Nachfolge mit drin. In diesem Vers findest du dieses ganze Einlassen auf dieses Leben plus, was es für unser Leben bedeutet. Dieser Vers, er sagt uns, dass Gott uns liebt. Hey, wir sind geschaffen zum Gegenüber für Gott. Und in dieser Beziehung mit Gott finden wir Erfüllung. In dieser Beziehung finden wir unseren Frieden. Und da kommt dieser Sinn ins Leben hinein. Wir wissen, wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit diesem Gott und Jesus Christus. Und Jesus sagt, wenn das geschieht, wenn du anfängst, Gott zu lieben, dann kommt Gott, der Vater, und er wohnt bei uns. Durch den Heiligen Geist ist Gott bei mir, in meinem Leben, in meinem Herzen. Nicht weit oben im Himmel, sondern hier in meinem Herzen ist er zu finden. Leben plus. Aber dieser Vers sagt uns auch die Voraussetzung von unserer Seite, was es von unserer Seite aus braucht, um in dieses Leben der Fülle hineinzukommen. Und Jesus betitelt es damit, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Und hier hört ihr, hier habt ihr schriftlich schwarz auf weiß, was ein Leben der Nachfolge, der Jüngerschaft, wie das praktisch aussieht, nämlich sich nach dem richten, was Jesus sagt. Nicht nach Gefühlen, oh, ich bin so geliebt und ich fühle mich so geliebt und Gefühle sind schön, aber mach Gefühle nicht zum Maßstab deines Lebens, noch zu deinem Maßstab deines Glaubens. sondern es geht um das Tun, sich danach richten, was Jesus gesagt hat. Und ganz einfach, wenn du dich fragst, was ist ein Kennzeichen von einem Jünger? Es lässt sich in einem Satz ausdrücken. Jünger ist, wer Jesus gehorcht. Jünger ist, wer Jesus gehorcht. Und das kannst du bei all deinen Entscheidungen, kannst du es durchgehen. Richte ich mich nach dem, was Jesus will, was ihm wichtig ist, richte ich mich danach aus. Leben plus. Letzten Sonntag haben wir uns das Leben angeschaut, plus Kirche, wie Nachfolge mit Kirche aussieht. Heute geht's um das Gebet, um das Gespräch mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater im Himmel. Ich habe eine Aussage von Richard Foster gelesen. Es gibt viele gute Bücher auf dem Markt, wo es um Jüngerschaft geht. Und Richard Foster kann ich dir empfehlen, Nachfolge feiern. So heißt sein Buch, Geistliche Übungen neu entdeckt. Und er schreibt, alle Menschen, die mit Gott ernsthaft gelebt haben, haben das Gebet als Hauptaufgabe ihres Lebens betrachtet. Alle Menschen, die Gott ernsthaft nachgefolgt sind, haben Gebet als ihre Hauptaufgabe im Leben betrachtet. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann stelle ich fest, Jesus hat es gelebt. Also, wenn du Christen ein schlechtes Gewissen machen willst, dann predige über Gebet. Und ich möchte heute Morgen kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte dich einladen, ganz neu, dieses Leben plus Jesus, Leben plus Gebet, das zu entdecken. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann stellen wir fest, Jesus war ein Beter. Jesus hätte es eigentlich am wenigsten nötig gehabt, denke ich, dass er betet, weil er war Gott, er war hier auf dieser Erde, er wirkte Wunder. Aber wenn du das Leben von Jesus anschaust, dann stellst du fest, Gebet war sein Geheimnis. Gebet war sein Geheimnis. Frühmorgens machte er sich auf den Weg und suchte die Gemeinschaft mit seinem Vater. Du findest immer wieder diesen Punkt, diesen Aspekt des Gebetes, der aus dem Leben von Jesus heraussticht, als seine Quelle, als seine Hauptaufgabe, mit dem Vater verbunden zu sein. Und nicht nur das, sondern die Jünger entdeckten es. Wow, hey, das ist das Geheimnis von Jesus. Das scheint die Quelle zu sein. Das scheint den Unterschied zu machen. Seine Beziehung mit seinem Vater im Himmel. Und sie sahen, wie Jesus betete und diese Beziehung lebte mit seinem Vater. Bis zu dem Punkt, dass sie sagten, Jesus, lehre uns beten. Lehre uns beten. Sie haben nie gefragt, lehre uns heilen. Lehre uns, Teufel auszutreiben. Aber was die Jünger beeindruckte, war das Gebetsleben von Jesus. Und so lasst uns mal reinschauen in Lukas Kapitel 11, wo Jesus lehrt über das Gebet. Und möchte uns heute Morgen, ich schließe mich da ein an der Stelle. Es ist interessant, wenn du dich mit einem Thema beschäftigst, auf einmal, wie Gott anfängt, an deinem Herzen zu arbeiten. Ich möchte uns fragen, was ist unsere Hauptaufgabe im Leben? Ist es die Wohnung putzen? Ist es nach den Aktienkursen zu schauen? Ist es nach der Kindererziehung zu schauen? Was ist unsere Hauptaufgabe? Was ist deine Hauptaufgabe? Und ich möchte, dass wir das erkennen. Gebet ist unsere Hauptaufgabe. Wir wollen tun, was Jesus uns sagt, wozu Gott uns einlädt. Und lernen ganz neu, diese Kraft von Gebet zu entdecken für unser Leben. Als Pastor erlebe ich immer wieder so ein paar Ausreden, warum ich nicht bete. So eine Ausrede, die mir manchmal begegnet ist, ja, ich habe einfach keine Zeit. Morgens, wenn der Wecker klingelt, dann muss ich gleich los und raus und dann kommen die ganzen To-Dos. Martin Luther, er hat ein Zitat uns hinterlassen, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden zu beten. Ey, Martin Luther, seine Hauptaufgabe war Gebet. Und er hat eine Welt verändert durch die Reformation. Eine andere Ausrede, die mir manchmal begegnet ist, Markus, ich hab's versucht, aber Gebet hat nicht funktioniert. Vielleicht hast du um einen Partner gebetet, vielleicht hast du um Heilung gebetet, vielleicht hast du für irgendein Kind gebetet und es ist anscheinend nichts passiert. Ich möchte heute Morgen um dein Herz werben und ich glaube, es ist Gott, der um die Herzen wirbt, dich neu drauf einzulassen, auf die Macht des Gebetes. Und die Macht des Gebetes besteht nicht nur in Gebetserhörungen, die so vom Himmel fallen. Hör gut zu in dieser Predigt. Und ich glaube, dass Gott eine Antwort hat für dich. Und ein drittes Argument, das mir immer wieder begegnet ist, Markus, ich weiß nicht, wie man betet. Da gibt's Gebetsstunden und dann sind die Greenhorn-Christen da und die langjährigen Nachfolger Jesus und dann die Greenhorn-Christen, die trauen sich manchmal nicht zu beten, weil sie den gesalbten Bruder oder Schwester beten hören und das ist so gesalbt klingt das und ich krieg nur auch heraus, Herr, hilf mir. Hast du dich auch mal schon mal so gefühlt? Gott freut sich über dein Gebet und ich möchte dir mit meiner Predigt heute Morgen helfen. Helfen, im Gebet durchzustarten. Seid ihr bereit? Dann lasst uns mal reingehen in die Punkte, warum Gebet, warum sich Beten lohnt. Und der erste Punkt, der mir auf meiner Predigtliste hier steht, ist, Gebet hat Kraft. Wenn du die Bibel hineinschaust, dann stellst du fest, Gebet ist diese Kraftquelle Gottes. Und ich möchte mit euch mal kurz in die Offenbarung hineinschauen, in Offenbarung Kapitel 8. Es ist ein Kapitel, wo Johannes in den Himmel hineinschauen kann. Und wenn du betest, was geschieht mit deinem Gebet? Und in Johannes, in Offenbarung Kapitel 8, beginnt damit, dass im Himmel 30 Minuten Stille ist. Als ich das entdeckt habe, wollte ich unbedingt weiterlesen. Was bringt den Himmel dazu, dass 30 Minuten Stille ist? Im Himmel, da rund um die Uhr gibt's die Engel und die rufen heilig, heilig, heilig. Im Himmel sind diese Tausenden von Stimmen der Heiligen Gottes, die sich niederknien, niederwerfen und das Lamm Gottes anbeten. Im Himmel ist der beste Worship. Im Himmel ist es laut, sagt uns sogar die Bibel, dass es laut, lauter Klang erschall. Der Himmel ist laut, aber auf einmal 30 Minuten Stille. Was passiert da? Und in diesem Kapitel, Offenbarung Kapitel 8, da kannst du dann feststellen, dass ein Engel mit Räucherwerk kommt und mit den Gebeten der Heiligen in einer Schale sie vor Gottes Thron niederlegt. Als ich das gelesen habe, ich mache dann gern so Kopfkino. Versuch mir das im Kopf live vorzustellen. Also Himmel, alles, Freude, alles, Leben, alles, Herrlichkeit. Und auf einmal Stille. Vielleicht ist es Gott, der diese Stille einfordert. Und dann werden Gott diese Gebete der Heiligen. Und liebe Schwestern, lieber Bruder, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du ein Heiliger. Du bist Gott geweiht. Du bist sein Kind. Gott hat eine offene Tür für dich und für deine Anliegen, für deine Gebete. Und dann kommt dieser Engel mit den Gebeten der Heiligen, wo dein Gebet dabei ist. Und es wird vor Gottes Thron niedergelegt. Ich glaube, diese Stille, wo Offenbarung uns beschreibt, mit diesen 30 Minuten Stille, will uns zeigen, wie wichtig Gott dein Gebet ist. Wo Gott sagt, hey, Moment mal, stopp mal, Stille. Es geht jetzt um diese Gebete, um die Gebete der Heiligen. Und dieses Kapitel ist noch nicht zu Ende. Aufgrund von diesen Gebeten kommt Reaktion Gottes. Und es ist eine Beschreibung von Endzeit. Und all dieses Leid dieser Welt, all dieser Schmerz, all deine Not, dein Rufen, dein Klagen, alle Ungerechtigkeit in dieser Menschheit, sie landet bei Gott und Gott wird handeln. Aufgrund der Gebete der Heiligen auch. Das ist das, was uns Offenbarung Kapitel 8 zeigt. Und es zeigt mir auf einmal, hey, welche Kraft hat Gebet? Jakobus Kapitel 5 sagt, das Gebet eines Gerechten hat viel Kraft, wenn es ernstlich ist. Dein Gebet hat viel Kraft. Liebe Schwester, lieber Bruder, ich möchte dich heute Morgen neu ermutigen, in deinem Gebetsleben, dir das bewusst zu machen, Gott hört dein Gebet und dein Gebet hat Kraft. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, Gebet bringt Resultate. Gebet bringt Resultate. In Lukas Kapitel 11, und ihr dürft jetzt mal dieses Kapitel aufschlagen in der Bibel, da lehrt Jesus über das Vaterunser, er bringt ihnen ein Gebetsmuster, ein Gebetsleitfaden bei, nachdem die Jünger fragen, Herr, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus in Lukas Kapitel 11, suche, bitte, und es wird dir gegeben. Suche, und du wirst finden. Klopfet an, und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Die Verheißung, die Jesus beim Gebet mitgibt, ist, hey, wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Suchen ist manchmal nicht so leicht, oder? Nicht so passiv, wo ich da sitze und drauf warte, dass es vom Himmel fällt, sondern suchen heißt, ich bin aktiv. Ich bin aktiv dran. Aktiv dran, Gott zu suchen. Ich bin aktiv dran, an Türen zu klopfen. An Türen zu klopfen und zu schauen, wo geht die Türe auf. Kennt ihr die Geschichte von Kentucky Fried Chicken? Kentucky Fried Chicken ist eine Restaurant-Fastfood-Kette, wo damit wirbt, die Finger-Licking-Good Chicken, so heißt es auf Englisch. Also hey, Hähnchen, so lecker, dass du dir danach die Finger noch ableckst. Und die Geschichte von Kentucky Fried Chicken beginnt damit, dass da ein Rentner war und der seine Pension, seinen Scheck anschaute und er wusste, mit diesem Scheck, da kann ich meinen Cadillac einmal voll tanken und dann muss es einen Monat lang reichen. Damit komme ich nicht über die Runden. Und er hatte die Idee, sein Hähnchenrezept den Leuten schmackhaft zu machen. Und so ging er zu Restaurant und ein Restaurant nach dem anderen und versuchte den Chefkoch zu überzeugen, doch mal Hähnchen nach seinem Rezept zu kochen. Und er bekam eine Absage nach der anderen. Die 995. Absage. Und er ging weiter zum nächsten Restaurant, klopfte an. Das zog sich durch bis zum 999. Anklopfen am Restaurant und jeder Chefkoch sagte, nee, hey, darauf lasse ich mich nicht ein. Und bei der 1000. Tür, wo er anklopfte, die ging plötzlich auf. Und dieser Chefkoch sagte, ja, warum nicht? Komm heute Abend in meine Küche, wir kochen's miteinander und schauen mal, was unsere Gäste sagen. Und dieses Rezept wurde ein Verkaufsschlager. Und du findest in vielen Großstädten Deutschlands, findest du diese Kette Kentucky Fried Chicken. Es hat sich durchgezogen als ein Erfolgsrezept, weil da ein Rentner war, der nicht aufhörte, sich nicht entmutigen ließ, sondern der von Tür zu Tür zog und anklopfte und versuchte, sein Rezept an den Mann zu bringen. Und ich glaube, dass Gott dir und mir mit dieser Bibelstelle bewusst machen will, hey, Gebet, wenn es ernstlich ist, dann hat es diese Kraft und diese Ernsthaftigkeit, die zeigt sich nicht in einem Gebet. Herr, hilf mir. Amen. Sondern wenn du anfängst zu suchen, Gott zu suchen, wenn du anfängst, bei Gott anzuklopfen, mit ihm da durchzugehen. Und wie oft sollen wir eigentlich anklopfen? Paulus gibt uns eine gute Antwort drauf im Neuen Testament. Da findest du diese Stelle, wo er sagt, ich habe Gott gebeten, dass er den Dorn aus meinem Fleisch nimmt. Und wie oft hat Paulus gebetet? So lange, bis er von Gott eine Antwort bekommen hat. Beim Paulus war es nach dem dritten Mal, dass Gott sagte, lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann wusste Paulus, hey, ich brauche nicht mehr dafür beten, das ist okay, ich lasse mir an der Gnade Gottes gelegen, das soll ausreichen für mein Leben. Aber wir dürfen suchen, wir sollen klopfen, wir dürfen zu Gott kommen mit unseren Anliegen. Gebet bringt Resultat, das ist das, was die Verheißung Gottes uns mitgibt, hier in Lukas Kapitel 11. Georg Müller, von ihm wird berichtet, dass er in seinem Gebetstagebuch über 50.000 spezifische Gebetserhörungen notiert hat. Hast du ein Gebetstagebuch? Ich habe eine Gebetsliste. Und einige von euch stehen mit Namen drauf auf meiner Gebetsliste. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich mitbekomme, hey, ich kann dich von meiner Gebetsliste runterstreichen, weil Gott Gebet erhört hat. Ich habe diese Woche mit einer Schwester aus unserer Gemeinde telefoniert, wo Not in der Familie war und wo es wirklich schwer war. Und ich habe dafür gebetet, mitgebetet für diese Familie. Und dann in diesem Telefongespräch hörte ich, meiner Schwester geht's besser. Sie ist raus aus Depressionen. Und da ist wieder Freiheit da. Und hey, wir haben uns riesig gefreut und haben Gott gedankt für Gebetserhörung. Gott erhört Gebet. Georg Müller hatte 50.000 Gebetserhörungen in seinem Gebetstagebuch notiert, die erhört worden sind. Und er sagte, 30.000 davon am selben Tag, wo er gebetet hat, hat Gott erhört. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Georg Müller, dieser Vater des Waisenhauses in Bristol, der diese Straßenkinder aufnahm. Und dann gab es diesen Tag, wo alles Essen aufgebraucht war, wo kein Geld mehr zur Verfügung war. Und alle Mitarbeiter waren verzweifelt und Georg Müller sagte, nee, unser Vater im Himmel wird uns versorgen. Und er kniete nieder und betete. Auf einmal klopft es an der Tür. Und jemand macht die Tür auf und es war der Milchmann, der mit seinem Milchwagen vorbeifuhr und irgendwie einen Unfall hatte oder einen Schaden hatte und nicht weiterkommen konnte und sagte, hey, ich habe so viel Milch dabei, ich komme hier nicht mehr weg, die geht kaputt, könnt ihr Milch brauchen? Und auf einmal war Milch im Haus und die Kinder waren versorgt. Gott erhört Gebet. 30.000 Gebetshörungen an einem Tag, 20.000 hat er über viele Jahre mit sich herumgetragen. Und er hat geklopft und er hat gesucht und Gott hat geholfen. Und ich möchte dir Mut machen, nicht aufzugeben in deinem Leben. Wenn Paulus gebetet hat und dann hört er von Gott, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch das ist Gebetserhörung. Weißt du das übrigens? Nicht, dass mein Wille im Himmel geschehe, sondern dass Gottes Wille hier auf Erden in meinem Leben geschieht. Darum geht's. Und wenn Gott sagt, hey, lass dir an meiner Gnade genügen, dann genügt das. Und du darfst erleben, dass der Friede Gottes, dass die Freude an deinem Herrn, dass die deine Stärke ist und nicht, dass in deinem Leben alles perfekt und glatt läuft und dass jeder Dorn aus dem Stachel entfernt ist, sondern du hast Gott an deiner Seite, er ist bei dir heute an diesem Tag und leb in diesem Vertrauen, leb in dieser Beziehung, glaubensvoll. Gebet bringt Resultat, wo Angst geht, Kraft kommt, wo Gott mit seinem Frieden kommt und deine Sorgen verschwinden. Gebet bringt nicht nur Resultate, sondern Gebet baut Beziehung. Hast du vielleicht schon mal diesen Gedanken gehabt, hey, warum soll ich überhaupt Gott damit belästigen? Gott, der hat doch viel mit viel krasseren Dingen zu tun, ist da herausgefordert, anderen Menschen zu helfen. Es geht um Beziehung zwischen dir und deinem Vater. Und weißt du, zwischen einem Vater und einem Kind gibt es nichts Wichtigeres. Also ich habe fünf Kinder, zwei kleine, drei große Kinder. Und bei den großen Kindern ist es so, die sind alle aus dem Haus, Gott sei Dank, haben die ihr eigenes Leben und dienen Gott und sind fröhlich unterwegs. Und wenn die anrufen, dann meistens, weil es ein Problem gibt. Und ich als Vater, hey, ich liebe meine Kinder. Und ich höre gerne auf meine Kinder, wenn sie anrufen. Und ich will alles tun in meiner Macht, damit das Problem meiner Kinder verschwindet. Schau mal hinein, nochmal in Lukas Kapitel 11, dieses Kapitel über das Gebet. Und da sagt Jesus, welcher unter euch, wenn sein Sohn oder seine Tochter um Brot bittet, wird ihm einen Stein geben? Oder wenn du um einen Fisch bittest, würdest du ihm eine Schlange geben? Und dann heißt es, wie viel mehr, wenn jetzt ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr? Lass uns das mal gemeinsam sagen. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Lass mal dieses Wort in dein Herz hineinsacken. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Gebet ist, dass wir unsere Anliegen zu Gott kommen dürfen damit. Wir dürfen klopfen, wir dürfen suchen, wir dürfen bitten. Aber wenn du an der Stelle in deinem Gebetsleben stehen bleibst, wirst du nie die Tiefe des Gebetes entdecken, wirst du nie dieses Leben plus Gebet entdecken. Beim Gebet geht's in erster Linie um deine Beziehung mit deinem guten Vater im Himmel. Und dieser gute Vater, er will dir gerne geben. Er will gerne dich hören. Du darfst kommen und er freut sich über deine Stimme. Wenn du ihn anrufst, dann ist Stille im Himmel und Gott sagt, hey, ich will hören, was die Heiligen, was du ihm bringst. Und Gott hört als ein guter Vater gerne deine Stimme. Richard Dallas Willard ist es, noch ein anderer Theologe, der gesagt hat, Gebet ist, mit Gott über das zu sprechen, was wir gemeinsam tun. Wenn es um Beziehung geht, dann geht es nicht darum, dass mein Wille im Himmel geschieht, sondern ich will hören auf diesen Gott. Und dieser Gott hat Interesse an deinem Leben, dass du das Leben mit ihm teilst. Dein Denken, deine Freude, deine Not, dein Leid, deine Siege, dass du dein Leben mit Jesus teilst. Das ist der Kern von Gebet. Das ist der Kern von der Nachfolge. Das ist der Kern von Leben Plus. Mit diesem Gott verbunden zu sein im Gebet. Und ich glaube, jetzt geht's uns wie den Jüngern. Wie sollen wir beten? Herr, lehre uns beten. Lehre uns beten. Und wir als Kirche, wir haben ein Gebets Leitfaden entdeckt für uns und ihr habt alle so ein Lesezeichen auf eurem Stuhl liegend gefunden und den dürft ihr mit nach Hause nehmen, dürft ihr in eure Bibel hineinlegen und auf diesem Buchzeichen findet ihr unseren Gebetsleitfaden Pray. Es tut uns leid, dass es auf Englisch ist für alle Senioren, aber ich glaube, ihr kapiert das trotzdem, auch wenn ihr kein Englisch könnt, und außerdem ist es ja auch noch in Deutsch drunter geschrieben, was es bedeutet. Pray ist ein Akronym, das wir für uns entdeckt haben und in unseren Gebetswochen, bei Pray First oder wenn es um andere Gebetszeiten geht, dann wirst du immer wieder finden, dass wir uns an Pray irgendwo orientieren. Und Pray beginnt mit P, wie Praise. Fang in deinem Gebetsleben nicht gleich an, mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten, mit deiner Wunschliste, mit deiner Gebetsliste zu Gott zu kommen, sondern so wie Jesus es gelehrt hat, Vater unser im Himmel, mach dir bewusst, zu wem du kommst und mach Jesus groß und Anbetung, Lobpreis, unser Preis, macht Gott groß in unserer Situation, in unserem Leben, in unserem Alltag. Und fang an, dein Gebet mit diesem Lob. So was, wenn du Gott beschreiben würdest, wie würdest du ihn beschreiben? Komm, lass uns mal ein paar Dinge sammeln. So, Gott ist gut, oder? Und ich preis Gott, dass er gut ist. Und was würdest du noch machen?
Treu.
Treu ist er. Was noch?
Barmherzig.
Barmherzig.
Allmächtig.
Allmächtig, ey. Und ihr merkt, du kannst das ganze Alphabet durchgehen. Es wird dir zu jedem Buchstaben irgendwas einfallen, wo du Gott preisen kannst. Selbst bei X, Gott, du bist größer als Xylophon. Du bist größer und harmonischer und du bist größer als Xylophon. Lass uns Gott groß machen in unseren Gebeten und beginn dein Gebet mit Praise, mit diesem Lob, mit dieser Dankbarkeit. Zu diesem Praise gehört auch die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Überwindung von Entmutigung. Wenn du entmutigt bist in deinem Leben, dann liegt es daran, weil du dich so stark auf all das Negative, auf all das, was nicht funktioniert, darauf fokussierst und das dein Denken bestimmt. Und ich gebe dir ein Heilmittel gegen Entmutigung, gegen Sorgen, und das ist auf Gott zu schauen. Und da brauchst du keinen großen Glauben, sondern einen Glauben an einen großen Gott, wie wir vorhin schon gehört haben, dass du diesen Gott groß machst, dass Gott das Größte in deinem Leben ist und anfängst, ihm zu danken für die Kleinigkeiten, wenn es auch nur die Kleinigkeiten sind, die dir vielleicht einfallen, die dir kommen, oder große Dinge. Und ich verspreche dir eins, wenn du da dein Denken veränderst an der Stelle, wirst du Ermutigung auf einmal spüren. Wirst du auf einmal eine Freude, eine Freiheit spüren von allem Negativen. Sei nicht konzentriert auf das Negative, konzentriere dich auf unseren großen Gott. Und das, was wofür du dankbar bist, auf einmal stellst du fest, wow, hey, da gibt's ja noch mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, mein Lieblingsauto ist VW-Bus. Und wenn ich durch Crailsheim fahre, ich sehe kein Porsche, ich sehe kein Mercedes, aber ich sehe jeden VW-Bus und ich denke, wow, was für ein cooles Auto. Hey, und dann, wenn mir Judith und Armin noch begegnen mit ihrem T4, dann denke ich, wow, hey, was für ein schönes Auto. Und wenn du anfängst, den Fokus auf einen großen Gott zu lenken, in Dankbarkeit hineinkommst, du wirst auf einmal eine ganze Reihe feststellen. Boah, dafür bin ich dankbar. Ich sehe auch jetzt noch das. Lass uns anfangen mit Praise. Mit Preis, Gott zu loben und ihn zu preisen. Das R bei pray steht für repent. Und repent übersetzt heißt Buße tun. Und hier musst du Mut haben, lieber Freund. Beziehung lebt von Aufrichtigkeit, von Ehrlichkeit. Beziehung lebt davon, die Dinge ans Licht zu bringen und diese Beziehung nicht verlieren zu wollen durch Vertrauen, das gebrochen worden ist. Und bei Gott ist es genauso. Gott, dieser Gott, er kennt unsere Herzen. Er kennt jeden Gedanken meines Lebens. Und wisst ihr, das ist Teil meines Gebetslebens, dass ich vor Gott immer wieder stehe und sage, Herr, zeig mir, was dir nicht gefällt. Leg deinen Finger auf die Bereiche, die du verändert haben willst. Was du willst, das will ich haben. Was dir wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Und dann stelle ich fest, da gibt's immer noch Dinge in meinem Leben, wo ich in meinem Denken, in meinem Reden, in meinem Handeln, in meinem Verhalten daneben schieße. Und ich fange an, mit Gott darüber zu reden. Und ich weiß, dass Gott diese Aufrichtigkeit schätzt und dass Gott gerne vergibt mit seiner Gnade und sagt, hey Markus, gut, dass wir drüber reden. Und das nächste Mal, wenn du diese Person siehst, dann verhalte dich doch so, reagier doch so. Und ich werde den Heiligen Geist dir bewusst machen, in der Situation das nächste Mal darauf zu achten. Und ich erlebe immer wieder, wie Gott meine Fehler auch benutzt, um mich in der Nachfolge weiterzubringen, näher an sein Herz. Das A steht für ask, bitten. Und hab eine Gebetsliste, hab Glauben an Resultate, dass Gebet Kraft hat, dass Gott Gebet erhört, und schreib es auf und es baut Glauben auf, wenn du Dinge wieder von der Gebetsliste streichen kannst. Wir dürfen bitten, wir dürfen suchen, wir dürfen klopfen. Und das Y steht für yield, hingeben, sich ausliefern. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn es um unser Gebetsleben geht. Gebet ist nicht Einbahnstraße, dass nur ich mit Gott rede, sondern Gebet ist, dass Gott anfängt, in mein Leben hineinzusprechen. Und damit endet jede Gebetszeit in meinem Leben, die ich mit Gott persönlich habe, dass ich vor Gott einfach noch da sitze, da stehe und sag, Herr, was ist dir noch wichtig? Gibt's etwas, was du mir sagen möchtest? Und an dem Punkt will ich gehorsam lernen. An dem Punkt will ich das tun, was Jesus mir sagt. Jetzt heute Morgen sind wir hier als Kirche versammelt. 300 Menschen hier in diesem Haus, vielleicht mit den Kindern unten. Und stellt euch mal vor, wie unsere Welt aussehen würde, wie unsere Welt verändert werden würde, wenn wir anfangen, auf Gott zu hören. Jüngerschaft, Nachfolge ist ganz einfach. Es hat seinen Preis. Aber es ist eigentlich ganz einfach, dass wir auf Gott hören und was er sagt, dass wir uns danach richten. Und wenn du in deinen Entscheidungen, wenn du anfängst wieder neu nach Gott zu fragen, Herr, was ist dir wichtig? Wenn du in Beziehungen Gott fragst, Herr, wie soll ich damit umgehen, mit dieser Person? Wie soll ich mit meinem Ehemann, mit meiner Ehefrau, wie soll ich mit meinem Nachbar, wie soll ich mit meinem Bruder hier in der Kirche, wie soll ich damit umgehen? Und du merkst, wie Gott redet und sagt, vergib oder segne und tu Gutes und sammle Asche auf seinem Haupt, indem du Gutes tust. Ja, wenn wir anfangen, uns danach zu richten, dadurch wird Welt verändert. Und ihr lieben Freunde, wir sind nicht hier, um jetzt gleich dann Kaffee zu trinken mit ein bisschen Zucker drin und Zuckerwasser, uns darum zu drehen, sondern wir sind hier, um eine Welt zu verändern mit der Kraft Gottes, aus der Beziehung mit ihm heraus. Leben sind wir unterwegs und Gebet ist eine Hauptsache. Eine Hauptsache von Jüngerschaft. Komm, wir stehen auf in unseren Plätzen. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Ich möchte bitten, dass Sabine nach vorne kommt. Und wir wollen jetzt ganz praktisch werden. Und pray durchgehen. An dem Platz, wo du bist. Lass dich an die Hand nehmen von uns beiden hier. Sabine wird anfangen mit Praise. Und wir werden Buchstabe für Buchstabe einfach miteinander durchbeten. Und ich habe dafür gebetet, dass du heute Morgen hier eine Begegnung hast mit diesem Herrn Jesus Christus, der anfängt, in dein Leben hineinzusprechen. Und ein Gespräch kann Leben verändern, kann eine Welt verändern. Und warum nicht heute dein Leben? Warum nicht heute unsere Welt? Weil wir beten. Weil wir im Gespräch sind mit unserem Herrn, mit unserem Gott. Und ich lade dich ein, so an dem Platz, wo du bist, einfach dein Gebet mit zu formen, so deine Hände zu erheben, auszustrecken. Und wir werden Buchstabe für Buchstabe einfach durchgehen. Und Sabine fängt an mit Preis, mit Anbetung, mit Dank.
Und ihr dürft alle laut mitbeten und selber dein Gebet zu Gott sagen, wofür du ihn preisen willst und ihm sagen, wie gut er ist. Das machen wir einfach gemeinsam. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und dass du der große Gott bist, dem alle Ehre, aller Dank, alle Anbetung gebührt, weil du gut bist, weil du treu bist, weil du unser Retter bist, weil du das Leben für uns hast in Fülle. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir für dein Wirken. Wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Wir danken dir, Herr, dass du allmächtig und gut bist. Und danke, Herr, dass du der Gleiche noch bist. Herr, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Herr, wir danken dir, dass wir auf dich schauen dürfen, einen großen Gott, der Wunder tut, heute und hier noch. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du der Heilige und der Gerechte und der Vollkommene bist. Und wir beten dich an, Herr, und wir loben dich, Herr, und wir preisen dich als deine Gemeinde, als dein Volk, Herr, weil du verdienst aller Lob und alle Anbetung.
Und es geht um Buße, Umkehr, Hinkehr zu Gott. Was für ein Geschenk, dass wir zum Thron der Gnade kommen dürfen, auch heute Morgen. Und ich lade dich ein, da wo Gott dir Dinge bewusst macht, einfach Buße zu tun, Gott um Vergebung, Verzeihung zu bitten, Sünde beim Namen zu nennen. Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen, dass Gott gerne vergibt. Dass du frei sein sollst von jeder Last der Sünde. Und komm, so beten wir diesen Aspekt von Buße, bring ihn hinein in unser Leben. Und Herr Jesus, du kennst uns, du kennst mich, unser Herz, und wir stehen vor dir und wir wollen dich bitten, Heiliger Geist, dass du deinen Finger auf Dinge legst, die dir nicht gefallen, wo wir am Ziel vorbeischießen, wo wir sündigen gegen dich, gegen Menschen, gegen uns selbst. Herr, mach es uns bewusst, und wir wollen als Heilige vor dir stehen, als Erlöste, Erkaufte, als Reine. Herr Jesus, ich möchte bitten darum, dass du all unser Denken reinigst. Herr, wir wollen das denken, was vollkommen ist, was rein ist. Herr, was dir gefällt, darauf soll unser Denken konzentriert sein. Herr, wir beten für Beziehungen, wo Beziehungen zerstört sind. Herr, durch die Macht der Sünde, wo Worte falsch gesprochen worden sind, wo Dinge falsch gelaufen sind. Herr, wo falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Und wir danken dir, dass du uns vergibst, Herr, und wir beten darum, dass Versöhnung stattfindet zwischen Menschen auch. Herr, wir wollen vergeben. Da, wo Menschen an uns schuldig geworden sind, sprechen wir Vergebung aus. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Für deine Gnade, Herr, dass du uns annimmst, dass du uns reinigst und dass du uns wiederherstellst. Mit dem Geist, Herr, der Freude, dem Geist des Glaubens. Herr, dass du die Dinge veränderst. Halleluja.
Und Herr, ich danke dir, dass wir bitten dürfen und dass du unser Gebet hörst. Und Herr, wir bitten, Herr, dass dein Wille geschieht, der in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Wir beten, Herr, bitte lass dein Wille geschehen und danke, dass dein Wille vollkommen und gut ist. Danke, dass wir bitten dürfen für Herstellung in Familien. Danke, dass wir bitten dürfen für Heilung. Herr, dass wir bitten dürfen für verlorene Angehörigen, dass wir bitten dürfen, dass du sie errettest und dass du zu ihnen sprichst, Herr. Danke, dass wir bitten dürfen für Versorgung, Herr, dass wir bitten dürfen für Arbeitsstelle, wo gebraucht wird, dass wir um alles bitten dürfen und dass du so gerne gibst. Und Herr, danke, dass du unsere Bitten, Herr, sollen wirklich in deinem Willen sein, was du möchtest, das wollen wir bitten. Und Herr, danke, dass du Versöhnung willst, danke, dass du Vergebung willst, danke, dass du Versorgung willst, danke, Herr, dass du so ein guter Gott bist, dem wir alles sagen dürfen und um alles bitten und du hörst, Herr, du hörst unser Gebet und unser Bitten und unser Flehen, in Jesu Namen.
Und Jesus, du bist ein Gott, der redet, der heute noch redet, und wir wollen deine Diener sein, und Herr, als deine Diener wollen wir hören. Hören auf dich, auf deine Stimme, auf die Stimme des Heiligen Geistes. Das, was dir wichtig ist, Herr, das soll uns wichtig sein. Das, was du willst, Herr, das wollen wir. Und so rede du. Herr, komm du mit deiner Stimme. Mit deiner Stimme der Ermutigung, mit deiner Stimme, die uns den Frieden Gottes zuspricht. Komm du mit deiner Stimme, Herr, wo Glauben geweckt wird und alle Sorgen müssen weichen im Namen Jesus. Komm du mit deinem Wort, Herr, und dein Wort ist Ja und ist Amen und deine Verheißungen, sie stehen fest über unserem Leben. Und ich bitte darum, Heiliger Geist, dass du Verheißung Gottes austeilst, gerade jetzt, dass es tief in die Herzen von Menschen hineinfällt. Herr, da wo Kinder verloren sind, da wo Not ist, Jesus, du redest, du sprichst. Und Herr, wenn es auch nur dieses Wort ist, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, Herr, deine Gnade, wir preisen deine Gnade. Wir danken dir für deine Gnade. Und so wollen wir hören, wie ein Jünger auf seinen Meister hört. Herr, so wollen wir lernen zu hören auf dich und das tun, was du uns sagst. Und wir sagen alle laut: Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.